SWR 2 Tandem.
Bernd Lechler, hallo. Allein draußen auf dem Surfboard sitzen und die ankommende Dünung beobachten, dann kräftig paddeln und mit etwas Glück die Welle reiten. Das ist die große Leidenschaft von Dörte Eichelberg. Sie ist Journalistin und Filmemacherin und hat für ihren Film Chicks on Boards surfende Frauen in Südafrika, in Indien, in Gaza porträtiert. Das ist deshalb speziell, weil Frauen da aus Gründen der Tradition oder Religion teils gar nicht surfen dürfen. Und ein Buch wurde auch aus diesem Thema diese Woche erschienen. Das heißt, die nächste Welle ist für dich. Willkommen, Frau Eichelberg.
Oh, vielen Dank für die Einladung, Herr Lechler.
Sie wohnen in Berlin. Das nächste ordentliche Meer ist weit. Der Atlantik wäre das. Corona hat das Reisen lange erschwert oder unmöglich gemacht. Wann haben Sie denn zuletzt auf einem Board stehen können?
Okay, also sagen Sie es bitte nicht weiter, aber ich war ausgerechnet in den schlimmsten Wintermonaten dieses Jahres, im Januar, Februar, auf Fuerteventura. Ich habe also mich da ein bisschen verdünnisiert und bin dann dort gestrandet mit meinem aufblasbaren Minibüro, also mit meinem Rechner. Ich habe dort tatsächlich das Buch zu Ende geschrieben und nach jedem Kapitelende eine kleine Surf-Session eingelegt. Ich darf es gar nicht laut sagen. Ne?
Ja, aber das gehört zu so einem Buch ja wahrscheinlich dazu, damit man so ein bisschen
in der Verfassung bleibt.
Ja, musste sein. Es war alles aus professionellen Gründen. Genau. Und jetzt ist 2021 tatsächlich das Jahr, in dem Surfen erstmals olympisch wird, für männliche wie weibliche Teilnehmer. Mhm. Aber ich sagte es gerade, dass Frauen überhaupt auf einem Brett in die Wellen paddeln, das ist längst nicht überall auf der Welt selbstverständlich. In welchem Zusammenhang ist Ihnen das zum ersten Mal klar geworden?
Also dazu musste ich gar nicht so weit rauspaddeln. Also ich habe ja wie die meisten erstmal in Europa damit angefangen. In meinem Fall lustigerweise sogar im Rahmen einer Sendung, die ich moderiert habe, Xenius. Da war das Thema Wellen. Und ich habe mich dem also wissenschaftlich genähert und also im Dienst der Wissenschaft meine erste Welle genommen. Die wurde dann auch gleich aufgezeichnet und ausgestrahlt. Und danach war ich dann so angefixt, dass ich dann in jeder Drehpause surfen gegangen bin. Und dann bin ich dann durch meine Reisen immer weiter herausgekommen und habe dann irgendwann festgestellt, so hey, je weiter ich paddel, desto weniger Frauen sehe ich da draußen. Und um genau zu sein, sehe ich eigentlich auch immer weniger Frauen an Land.
Unser Gast heute ist Dörte Eichelberg, Fernsehjournalistin, Filmerin, Arte-Moderatorin und eine leidenschaftliche Wellenreiterin. Ich oute mich mal an dieser Stelle auch als Surfer, Frau Eichelberg, wobei ich wie Sie erst später zukam, so mit Mitte 30 und halt von Deutschland aus auch viel zu selten, um richtig gut zu werden. Aber genau wie Sie es in Ihrem Buch beschreiben, über das wir noch reden, war es eine ungemein beglückende Entdeckung. Und wie Ihnen, so schreiben Sie das auch, widerstrebt es mir immer, das Surfen einfach als Sport zu beschreiben, sondern es ist noch mal was anderes. Was ist es? Worin liegt für Sie die spezielle Faszination?
Ja, genau. Also genauso geht es mir auch, Surfbuddy. Also es ist mehr als nur ein Sport. Es ist auch mehr als nur ein Hobby. Ne? Das ist ja eine Leidenschaft. Das ist eine ganze Philosophie, die dahinter steckt. Eine ganze Lebensweise. Also für mich hat das wirklich was von einer Freiheitsbewegung. Und ich glaube auch, dass also Sie wie auch jeder andere, der schon mal gesurft ist, das bestätigen kann, dass dieses Gefühl da draußen im Wasser, das ist wirklich so eine gefühlte Freiheit da draußen, die man da erlebt. Und ich finde auch so schön, diesen Dialog mit den Elementen, mit der Natur da draußen zu sein und auf die Welle zu warten und auch mal so richtig da zu sein, also wirklich erstmal so die ganzen Farben zu entziffern, die man sieht und zu spüren, wie sich die Luft um einen rum und das Wasser anfühlt. Also ich finde, es ist wie so eine kleine Achtsamkeitsübung, das Surfen.
Ja, also meine Theorie ist ja auch, dass man, weil man mit der Welle sich bewegt, dass man da an so ein Naturprinzip drankommt. Also das ist auch Mathe oder Physik oder so, dass man da was spürt, was ganz Elementares ist. Welche Rolle spielt es für Sie, wie groß die Wellen sind?
Überhaupt keine, finde ich. Ich verstehe immer gar nicht so, wenn ich das auch gefragt werde, wie groß die größte Welle ist, die ich je geritten bin. Ich weiß es nicht. Im Zweifelsfall war sie nicht sonderlich groß. Und ich finde das auch nicht so bedeutsam, sondern eher, was für ein Gefühl, was für eine Erfahrung man da mitnimmt, wie die Welle sich verhält. Ne? Also da geht es ja nicht nur um die Größe, sondern auch die Geschwindigkeit und also ich finde, es geht mir überhaupt nicht darum, um so einen kompetitiven Aspekt da irgendwie besser zu sein als andere Surfer oder immer besser zu werden oder so. sondern es geht mehr um so diese Gesamterfahrung da draußen.
Wie oft müssen Sie beim Surfen Angst überwinden?
Dauernd. Ja, es ist echt komisch, ne? Also ich würde mich sonst als relativ angstfreien Menschen bezeichnen, aber beim Surfen komme ich dauernd an meine Grenzen. Also ich erweitere natürlich meine Komfortzone idealerweise mit der Zeit. Und da machen mir gewisse Dinge dann heute keine Angst mehr, die mich früher eher beunruhigt hätten. Aber das Meer ist ja auch so unberechenbar und man hat es ja auch dauernd mit so sich verändernden Naturerscheinungen zu tun. Und es reicht ja nur, dass man da draußen ist, auf einmal dann mit irgendwelchen schwierigen Strömungen zu tun hat oder Felsen, die man vorher nicht gesehen hat oder denen man ausweichen muss und oder auch vielleicht eine etwas unangenehmen Stimmung da draußen von Seiten der anderen Surfer, die so ein bisschen verbissen sind. Also da gibt's schon einiges. Und ach, die Haie, da war ja noch was. Es gibt schon so einiges, worüber man sich Sorgen machen könnte.
Sagen Sie das mit den Haien. Also ich glaube, ich war noch nirgendwo, wo man sagte, da sind Haie im Wasser, aber Sie waren zum Beispiel in Südafrika oder Hawaii und da weiß man, da gibt's welche. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie mulmig war Ihnen dann? War es dann noch ein Spaß?
Das ist eigentlich ganz komisch, ne? Wenn man mich jetzt hier in Berlin oder jetzt gerade in Stuttgart fragen würde, hey, würdest du dann in so ein Hai-verseuchtes, in Anführungsstrichen, was Gewässer gehen? Würde ich sagen, nein, natürlich nicht, das wäre ja total unvernünftig. Und ist es ja auch. Aber erstmal wissen wir, rein rechnerisch geht die Gefahr gegen null, von einem Hai angegriffen zu werden. Also wenn, dann handelt es sich ja sowieso nur um Verwechslungen, weil die Haie denken, man ist da so eine Meeresschildkröte oder eine Robbe.
Ist ein schwacher Trost, wenn das Bein fehlt.
Ein ziemlich schwacher Trost, ganz genau, das stimmt. Und ansonsten muss ich sagen, ich war trotzdem schon an Orten, wo es durchaus auch schon mal, wo Haie gesichtet worden sind. Ich war zum Beispiel da in Mösenberg, da bei Kapstadt. Ich erinnere mich, da war so eine Tafel, da hatten die ja mit Kreide mal draufgeschrieben, welcher Hai vor wie vielen Stunden oder Tagen an diesem Spot zuletzt gesichtet wurde. Und das ist dann irgendwie so, kann man sich dann so ein bisschen ausrechnen. Gut, der weiße Hai, das ist jetzt 3 Tage her. Wie wahrscheinlich ist das, dass er heute nochmal zurückkommt?
Und dann sind da 6 Surfer, das heißt, die Chance ist...
Ja, genau, Und je mehr Surfer im Wasser, und das ist natürlich auch völlig irrational, ne? Je mehr Surfer, desto unwahrscheinlicher, denkt man dann natürlich, ist es ja, dass man selbst jetzt irgendwie angegriffen wird. Und ich habe ja tatsächlich sogar so eine Art magnetisches, so eine Beinrassel, so ein Teil, das so magnetische Impulse aussendet, die angeblich Haie nicht mögen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert.
Aber wenn man dran glaubt, das ist schon gut. Aber ich möchte an der Stelle schon jetzt auch etwaige Eltern von surfendem Nachwuchs beruhigen. Also es gibt Haie wirklich nur an wenigen Flecken, wo man surfen geht. In Europa zum Beispiel ist es total ungefährlich. Und auch wenn man jetzt in Frankreich an Beachbreaks surft, also wo die Wellen nicht an Felsen, sondern an Sandbänken brechen, da ist Surfen, würde ich sagen, nicht gefährlicher als Fußballspielen oder Geräteturnen. Wobei ein Unterschied, Sie haben es schon angesprochen, also das Kompetitive, dass man gewinnen will oder so, das gibt's da, ist nicht so essentiell, obwohl es natürlich auch Surfwettbewerbe gibt. Wir haben ja gesagt, Surfen wird auch olympisch. Aber der Spaß hat nichts mit dem Gewinnen zu tun. Andererseits, wenn 15 Surfer und Surferinnen an einem Peak sitzen, also da, wo die nächste Welle erwartungsgemäß brechen wird, dann kriegt sie halt derjenige oder diejenige, die den besten Blick hatte und sich am besten positioniert und mit dem besten Timing anpaddelt. Wie erleben Sie diesen Wettbewerb?
Ja, das finde ich eigentlich ganz spannend. Da draußen gibt es ja so gewisse Vorfahrtsregeln, die im Zweifelsfall immer zugunsten des besten oder bestpositionierten Surfers ausgerichtet sind. Das heißt, first come, first served. First served im wahrsten Sinne. Und das heißt, wer dann den Spot kennt und wer auch so das nötige Selbstbewusstsein hat, der paddelt dann natürlich immer an die ideale Position. Und wenn man dann so ein bisschen zögerlich ist oder vielleicht so geprägt ist, dass man sich erstmal hinten anstellt und vielleicht auch so ein bisschen Selbstzweifel hat, also gefühlt riechen das die anderen und drängeln sich dann halt auch mal vor. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, weil diese Mechanismen, die man da draußen im Line-Up vorfindet, eigentlich sehr offen darlegen, was man für eine Dynamik auch an Land vorfindet, nur dass die dort natürlich sehr viel subtiler auftauchen. Aber es ist vieles vergleichbar zu unserem Privat- und Berufsleben. Und ich finde gerade, ja, vielleicht kann man da auch als dann noch sehr viel darüber lernen, wie man selbst auch geprägt ist, zum Beispiel als weibliche Surferin.
Hm. Haben Sie schon unangenehme Erfahrungen gemacht mit anderen Surfern im Wasser?
Ich glaube, vieles habe ich mir dann vielleicht auch eingebildet. Also ich glaube, oft projiziert dann man dann nur so seine eigenen Zweifel oder Ängste auf die anderen Surfer. Und letztendlich ist alles halb so wild. Aber ich habe das durchaus schon erlebt, also besonders am Anfang natürlich. Denn naja, als anfangende Surferin ist man auch erstmal so ein bisschen weiter unten in der Hackordnung, so gefühlt. Und dann ist es ja auch so, dass ich mich ja auch, und das kennen Sie ja auch, als Berliner Surfer, dann ist man ja im Zweifelsfall auch immer überall fremd. Man muss sich ja immer erst neu behaupten in einem fremden Territorium. Und ich finde, das ist übrigens eine sehr wertvolle Erfahrung, denn da lösen wir uns auch mal aus unserer privilegierten Haltung. Wenn wir jetzt zum Beispiel aus Europa kommen, dann in ja irgendwo in anderen Kulturen unterwegs sind und dann erstmal in der Hierarchie erstmal weiter unten einsteigen und erstmal also den anderen auch Respekt zollen müssen, damit sie einem selbst Respekt zollen.
Aber immerhin haben wir alle das Privileg, dass wir einfach surfen gehen können, ob Männer oder Frauen. Und die, die es da schwerer haben, die jungen Frauen, die Sie in Indien oder in Südafrika besucht haben, über die sprechen wir gleich. Mit Dörte Eichelberg in SWR 2 Tandem nach Yvonne Mwale aus Sambia und Free Soul.
Thought I had seen you, but I guess it was just a dream. I thought I had seen you, was my mind just playing games with me?
Die nächste Welle ist für dich, heißt das Buch, das unser heutiger Studiogast in SWR 2 Tandem soeben veröffentlicht hat. Die Journalistin und Filmerin Dörte Eichelberg, die uns live aus Stuttgart hier nach Baden-Baden zugeschaltet ist. Untertitel des Buchs, wie ich von surfenden Frauen aus aller Welt lernte, was es heißt, frei und stark zu sein. Lassen Sie uns über die surfenden Frauen reden, die Sie kennengelernt haben, oder Mädchen. In Indien hatten Sie zuerst vergeblich nach SurferInnen gesucht und waren dann ein zweites Mal dort für einen Drehbuchworkshop. Zufällig fand da in der Nähe ein Surfwettbewerb statt und da sind Sie am Strand Anisha begegnet, Brett unterm Arm, die Mutter daneben. Die waren 17 Stunden mit dem Zug angereist und wie sich dann rausstellte, gegen den Willen der übrigen Familie. Wie haben Sie dieses Mädchen Anisha erlebt?
Ja, ach, das ist toll. Also gerade Anisha habe ich ja dann tatsächlich zum ersten Mal getroffen. Da war sie 13 und jetzt das letzte Mal, da war sie schon 19. Ne? Also ich habe da wirklich so ein kleines Kapitel auch miterlebt, das ich auch in dem Buch beschreibe. Und ja, sie war damals noch so eine Teenagerin, die eine herrliche Spielfreude hatte da im Wasser und die sich vielleicht dieser Tragweite ihres Tuns noch gar nicht so sehr bewusst war. Aber auch da war sie schon recht selbstbewusst, was so dieses Wissen angeht, das will ich machen. Also sie kam vom Schwimmen, was ja auch schon sehr ungewöhnlich ist, in Indien als Mädchen, also richtig auch so kompetitiv an Schwimmwettbewerben teilzunehmen. Und hat dann das Surfen für sich entdeckt und war dann mit ihrer Freundin da, der Sinchana. Und und wie sich dann halt herausstellte, war das dann dem Vater besonders, aber auch dem Rest der Familie ein Dorn im Auge, dass da Anisha immer ihre ganze Freizeit und auch die Mutter, die sie ja unterstützt hat, auf Surfwettbewerben oder auf Trainings und am Strand verbracht hat. Und Anisha konnte mir das damals richtig so wie auswendig gelernt aufzählen, warum es sich in ihrer Kultur nicht schickt zu surfen.
Nämlich?
Als Mädchen. Also erstmal gibt es so diese äußerlichen Gründe. Die klingen jetzt erstmal ziemlich banal, aber die haben eine tiefere Bedeutung. Also erstmal, sie könnte sich ja verletzen. Die Kleidung, die sie im Wasser trägt, die liegt eng an. Das zeigt also sehr ihre Figur. Da sind da lauter andere Männer, fremde Männer im Wasser, mit denen sie da zusammen da draußen in der Brandung ist. Was macht sie denn da? Und dann wird auch noch ihre Haut dunkler durch die Sonne, was in dieser Kultur leider negativ konnotiert ist. Also helle Haut steht für, ich kann es mir leisten, im Büro zu arbeiten. Dunkle Haut steht für, ich muss auf dem Feld arbeiten. Sprich, all diese Punkte sorgen dafür, dass sie schlechtere Chancen hat auf dem Heiratsmarkt. Und das ist ja in der indischen Gesellschaft wohl offensichtlich das einzig erklärte Ziel für ein junges Mädchen, dass es heiratet und eine Familie gründet.
Wie toll, dass sie dann eine Mutter hatte, die das mitgetragen hat. Die sagte ihnen ja dann, dass sie quasi aus der Familie verstoßen wurden.
Deswegen. Ganz genau. Und das ist wirklich großartig. Also die Mutter hat dann tatsächlich, als sie also ihr quasi die Pistole auf die Brust gesetzt worden ist, so von wegen entweder ihr hört auf oder ihr geht, da hat sie gesagt, na gut, dann gehen wir. Und das ist echt eine Ansage in dieser ja, eher so kollektiv ausgerichteten Gesellschaft, wo gerade Frauen eigentlich wenig, ich sage jetzt mal so groß, Überlebenschancen haben, wenn sie nicht den Rückhalt der Familie haben. Mhm. Ne? Also die haben ja jetzt nicht so dieses soziale Netz, dieses staatlich abgefederte System wie bei uns, sondern das baut alles auf den Rückhalt der Familie. Und sie hat dann trotzdem gesagt, nein, ich möchte gerne, dass meine Tochter nicht diskriminiert wird. Und dann haben die weitergemacht und die Familie verlassen.
Wie lief dann der Wettbewerb? Hat sie was gerissen?
Nee, aber das war auch egal. Also sie hat mir, das fand ich irgendwie ganz süß, sie hat mir dann auch mal gebeichtet, dass sie eigentlich nur an diesen Wettbewerben teilnimmt, damit man diesen Sport in Indien mal ernst nimmt. Denn wenn sie das nicht täte, also wenn sie jetzt nicht irgendwelche Pokale mit nach Hause nehmen würde, wie sollte sie jetzt erklären, warum sie jetzt irgendwie mal der Schule fernbleibt oder überhaupt diesem Hobby so viel Priorität einräumt. Also das wird, wie sie so schön sagt, in ihrer Gesellschaft nur ernst genommen, wenn es in Form von Pokalen oder irgendwelchen anderen Erträgen messbar ist.
Mich hat dann ein Satz von ihr sehr beeindruckt, wo sie sagt, meine Mutter hat mir beigebracht, mich nie mit anderen zu vergleichen, sondern nur an meine eigenen Grenzen zu gehen. Das ist ja schon sehr weise. Und wie ging es dann mit ihr weiter, wenn Sie sagen, Sie haben das über Jahre verfolgt?
Ja, also sie hat dann weitergemacht mit dem Surfen. Also sie hat dann auch so dem Rat der Mutter folgend also so mit dieser Yoga-Philosophie weiter betrieben, so von wegen, okay, heute nicht, aber vielleicht morgen, ne? Ich trainiere weiter. Und als ich sie dann jetzt das letzte Mal traf, da war sie ja schon, oder ist sie ja jetzt schon eine junge Frau, ne? Das ist eigentlich eine total schöne Geschichte, muss ich sagen. Nachdem Chicks on Boards, also die Serie, wo sie vorgestellt wird, ausgestrahlt worden ist, wurde ich von ganz, ganz vielen Menschen und Organisationen angeschrieben, die diese Surferinnen unterstützen wollen. Und gerade Anisha hat davon sehr profitiert, weil es dann NGOs gab in Frankreich oder in Portugal und auch in Deutschland, die gesagt haben, wir wollen gerne dieses junge Mädchen unterstützen. Und jetzt hat sie also Sponsoren gefunden und Unterstützer.
Surferin.
Ja, genau. Und jetzt, und das Tolle ist, und das ist auch nochmal so ein kleiner Funfact am Rande, Anisha ist nicht nur eine begabte junge Surferin, sondern sie ist auch eine sehr talentierte Nachwuchswissenschaftlerin. Also sie hat ihr ganzes Land, also ganz Indien, schon mehrfach vertreten in Jugendforscht-Meisterschaften. Das heißt, wenn sie nicht Profisurferin jetzt wird,
hat sie
dann
auch noch einen anderen Weg vor
genau.
sich. Aber sie ist jetzt nicht bei Olympia.
Nein. Da sehe ich vielleicht dann eher sogar die Sinchana, ihre
die
Freundin.
Bei diesem Wettbewerb damals bei dem ersten gewonnen hat.
Genau.
Aber da gehen wir jetzt nicht noch weiter drauf ein. Lassen Sie uns kurz den Kontinent wechseln.
Ja.
In Südafrika haben Sie Suthu einige Tage begleitet. Schwarzes Mädchen, Ende 20, Anfang 30. Und als ja, schwarze, lesbische, surfende Frau quasi ein wandelndes Tabu da.
Ja.
Inwiefern war sie Ihnen eine Lektion im Frei- und Starksein, wie das im Buchuntertitel heißt?
Ach, also Sudo hat so eine, oder strahlt so eine herrliche Gelassenheit aus und so eine Souveränität. Also sie ist so eine richtige Marke. Also sie ist wirklich die Coolness in Person. So eine kleine Frau, sie ist noch kleiner als ich und das muss man schon mal schaffen. Und hat so eine Ausstrahlung, so eine Größe, wenn sie da rausgeht. Und das, obwohl sie ja wirklich auf allen Ebenen mit den Konventionen bricht. Also erstmal ist sie schwarz und damit schon mal ganz stark in der Minderheit im Wasser. In der Mehrheit natürlich an Land, aber im Wasser ist die Surf-Community sehr weiß. Und damit provoziert sie ironischerweise in erster Linie die Black-Community, weil die ihr wiederum vorwirft, dass sie quasi auch so eine kulturelle Aneignung machen würde. Also sie wäre eine Kokosnuss, von außen schwarz in weiß. Das ist erstmal ein Problem. Dann ist sie auch noch die erste schwarze Frau, die dort surft. Also das heißt, da ist es auch nochmal so, dass also auch vor allen Dingen mehr so in diesen ländlichen Gebieten auch von Frauen erwartet wird, dass sie ab einem gewissen Alter vernünftig werden, sich um die Familie kümmern und dann eigentlich auch den ganzen Laden schmeißen. Also die Männer dürfen ihr Leben lang Kind sein, spielen, da draußen viel freie Zeit verbringen in den Wellen. Aber wenn sie so demonstrativ, also wirklich so nach außen sichtbar, freie Zeit auslebt im Wasser, dann ist das auch wieder eine Provokation. Und dann ist sie auch noch lesbisch, und das in einem Land, das ein Riesenproblem hat mit Hasskriminalität, die sich hauptsächlich homosexuellen Menschen gegenüber ausbreitet.
Wir halten fest und sprechen gleich noch über mehr Frauen auf Brettern, aber dass die es in Teilen der Welt ganz schön schwer haben. Vorher spielen wir aber jetzt noch einen Surfsong, den Sie mitgebracht haben. Sur la planche von La Femme. Was hat es damit auf sich?
Also das ist, ich muss erstmal kurz Werbung machen. Frank Zerban hat den tollen Soundtrack gemacht für Chicks on Boards und er hat auch dieses Lied tatsächlich auch nochmal so ein bisschen umgeschrieben und oder neu gemixt. Und Sur la planche, also auf dem Brett, ist für mich die Surfhymne überhaupt. Und jeder in Frankreich, und Frankreich hat eine große Surf-Community, kennt diesen Song. Das sind so richtig wilde Surf-Punks, die aus Biarritz kommen, mittlerweile in Paris leben. Die habe ich auch ein paar Mal live gesehen. Da sind die im Dirndl aufgetreten, also wahnsinnig witzige Gesellen. Und dieser Song finde ich fast eigentlich dieses Lebensgefühl des Surfens sehr gut zusammen.
La Femme in SWR2 Tandem. Sur la planche, auf dem Brett. Und gemeint ist natürlich ein Surfbrett. Ohne Segel wohlgemerkt. Eins zum Wellenreiten. Wie es auch Dörte Eichelberg benutzt, unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Sie hat in ihrem Dokumentarfilm Chicks on Boards in einer Reihe mit einer Serie mit diesem Titel und nun auch in ihrem Buch Die nächste Welle ist für dich mit Surferinnen gesprochen, für die der Weg in die Wellen ungleich steiniger ist, als man sich das in der westlichen Welt gemeinhin vorstellt. Wir sprachen schon über Südafrika und Indien. Am eindringlichsten, Frau Eichelberg, fand ich Ihren Besuch in Gaza bei der möglicherweise einzigen Surferin Palästinas. Wie haben Sie die gefunden?
Ich habe sie empfohlen bekommen, beziehungsweise man hat mir von ihr erzählt, als ich schon die Geschichte der Inderinnen in Indien aufgezeichnet habe. Da kam ich mit israelischen Surfern ins Gespräch, denn naja, das surfende Volk ist ja sehr nomadisch geprägt und viel unterwegs. Und diese israelischen Surfer haben mir erzählt, da gibt es in Gaza eine Surferin. Und möglicherweise ist sie auch die letzte Surferin, also weil da schon bekannt war, das wird sie jetzt nicht mehr lange machen können, denn sie ist schon 17 Jahre alt und damit fast volljährig. Und dann habe ich mich auf eine relativ abenteuerliche Art dann zu ihr aufgemacht. Und das hat natürlich so eine besondere Tragik, ne? Also es ist so ein bisschen so wie in einem Käfig, ne? Also Sabah hatte also dank ihres Vaters das Surfen erlernt. Der ist Schwimmmeister oder Rettungsschwimmer am Strand und hat allen seinen Kindern das Surfen beigebracht und so auch ihr. Und das hat mir dann auch der Imam bestätigt, den ich ja gefragt habe, was eigentlich der Koran dazu sagt, dass Frauen nicht surfen sollen. Und er meinte, nö, also eigentlich dürfen Kinder schwimmen lernen und schwimmen kommt jetzt so dem Surfen am nächsten. Das Problem ist nur, dass halt Sabah an dieser Stelle war, wo sie halt kein Kind mehr ist. Und spätestens dann hört halt in dieser Kultur der Spaß auf.
Ich nehme an, man darf sich jetzt auch die jüngere Sabah nicht im Bikini oder in Boardshorts auf einem Surfbrett vorstellen.
Genau, genau. Das allein ist schon ein Riesenthema. Was trägt sie? Also bei dieser Surf-Session, und das war leider wahrscheinlich auch die letzte Surf-Session, die wir gemeinsam verbracht haben, da war sie eigentlich die Hälfte der Zeit nur damit beschäftigt, ihr Kopftuch irgendwie zurechtzurücken, damit das nicht vom Wasser weggespült wird. Also sie hat natürlich dann alles irgendwie an Kleidung angezogen. Und was ich übrigens ganz schön finde, es gab tatsächlich auch Modedesigner in Tel Aviv, die haben auch, als sie hörten von Sabah, von dieser Surferin, damals war sie noch mit ihrer Schwester im Wasser, die dann vor ihr aufgehört hat, die ältere Schwester, da haben die wirklich für die beiden sogar extra was entworfen. Also so eine kulturfreundliche Surfkluft. Und die trug sie dann auch. Aber es ist ja nicht nur die Kleidung, ne? Es ist ja nicht nur die Kleidung, die eng anliegt und so weiter, sondern mir ist da halt auch aufgefallen, dass es offensichtlich auch sehr, sehr ungewöhnlich ist in vielen Kulturen, wenn Frauen so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und Sabah war natürlich im Zentrum der Aufmerksamkeit. Also das war sie als einzige Surferin. Surfer haben sowieso immer Menschenmassen angezogen, die dann da an den Strand kamen und das staunend begutachtet haben. Was machen denn da die Menschen mit diesen Brettern? Weil das war ja relativ neu. Also das ist, wie die Bretter überhaupt da hingekommen sind, ist schon mal eine Geschichte für sich.
Nämlich?
Das haben Friedensaktivisten aus Tel Aviv darüber vermittelt in zähen Verhandlungen mit der Hamas, aber auch mit den israelischen Autoritäten, denn für die sind natürlich Surfbretter auch potenzielle Waffen oder Fluchtvehikel und sie haben es dann letztendlich geschafft, dass irgendwie unter diesem Titel humanitäre Hilfe oder kulturelle Hilfe, also das war ganz abstrus, es hat sie Jahre gekostet und dann irgendwann kamen diese Bretter ins Land und haben dann also so eine Surfbegeisterung in Gaza City ausgelöst und die hat natürlich hauptsächlich Männer befallen und Sabah und ihre Schwester waren die einzigen Mädchen.
Und wie ging Sabah mit dieser Ansage um, dass der Vater sagt, ja dann surf halt, aber mit 18 ist Schluss?
Ja, also das war sehr widersprüchlich. Sie hatte mal zum einen mit einer gewissen Trotzhaltung und einem Selbstbewusstsein gesagt, nö, ich mache das jetzt weiter. Niemand kann mich davon abhalten. Und im nächsten Satz hat sie aber gesagt, naja, aber ich mache schon das, was der Ehemann mir dann sagt. Ne? Und an der Stelle war sie noch nicht verheiratet, aber es war klar, dass sie sehr bald heiraten würde. Also eigentlich hat sie ehrlich gesagt, also quasi nach meiner Abreise so gefühlt am nächsten Tag schon geheiratet. Sie ist es mittlerweile auch verheiratet, hat zwei Kinder. Also jetzt ist für sie an Surfen nicht mehr zu denken.
Lassen Sie uns noch über eine ganz andere Surferin in Ihrem Buch sprechen. Die haben Sie mit dem Suchbegriff älteste Surferin Europas gegoogelt.
Ja.
Wen haben Sie gefunden?
Da habe ich Gwyn getroffen. Heute ist sie 75 Jahre alt oder ich glaube sogar schon 76 und sie surft immer noch jeden einzelnen Tag und das macht sie jetzt, seitdem sie 20 ist. Also sie ist die erste Surferin Englands und heute die älteste.
Und also sie macht das in England, wie Sie sagen, an der Küste von Cornwall und war aber eben schon ihr ganzes Leben lang Surfer. Wie hat die das dann, hat sie das erzählt, als junge Surferin in den 60ern erlebt? Da war das für eine Frau wahrscheinlich auch nicht selbstverständlich.
Ja, das fand ich ganz lustig. Also Gwyn ist sich bis heute, glaube ich, gar nicht so bewusst, was sie da eigentlich für eine große Welle macht. Also sie kommt aus einer sehr sportaffinen Familie und sagt immer ganz bescheiden, ja, ich habe ja auch immer den Rückhalt bekommen von allen und deswegen bin ich privilegiert genug, das machen zu dürfen. Und erst als ich dann Christine, also quasi das französische Pendant, mit dazu eingeladen habe.
Ist also auch eine ältere Surferin.
Richtig, genau. Christine ist die erste Surferin von Frankreich wiederum. Mhm. Die surft heute nicht mehr, aber nur aufgrund einer Schulterverletzung. Und Christine ist so eine Journalistin, weit gereist, und die ist wiederum total auf Krawall gebürstet. Und als dann die beiden zusammenkamen, das war wirklich echt herrlich, denen zuzuhören, da musste sich Gwyn dann auch so ein bisschen eingestehen, ja, okay, nun gut, mir wurden immer die schlechteren Zeiten zugesprochen bei den Wettbewerben, ja, und ich bekam auch nie ein eigenes Trikot, und ja, und eigentlich durfte ich immer nur dann surfen, wenn die Wellen ganz besonders schlecht waren, und ja, und eigentlich hat man mir auch gesagt, ich darf nur surfen, wenn ich es schaffe, allein das Surfbrett zu tragen, weil die damals waren das ja so Baumstämme, das waren dann so schwere Surfbretter. Und dann kamen so lauter kleine Anekdoten noch so raus, und das Ironische ist, dass selbst heute das immer noch ein Thema ist übrigens, dass, also in Indien habe ich das auch miterlebt, dass dann die Frauenkategorie wieder die schlechtesten Wellenbedingungen bekommen hat. Es ist also noch nicht zu Ende gedacht, dieses Thema.
Und weil die Gwyn jetzt auch mit Mitte 70 noch surft, muss man dafür wohl sein Leben lang gesurft sein und aber auch mehr leben, um das dann noch zu können? Also ich frage natürlich, oder dürfen Sie und ich uns auch noch Hoffnung machen?
Ja, bitte, oder? Also ich ja, komm, Herr Lechler, wir gehen mit 70 auch noch mal gemeinsam surfen, oder? Sollen wir uns verabreden?
Ja.
Ich würde es mal sagen, Juli 20, jetzt müssen wir mal nachrechnen.
Vorsicht. Nicht. Aber wir fassen das auf jeden Fall ins Auge, ja, und sprechen gleich noch grundsätzlich auch vielleicht über die Opfer, die man bringen muss, wenn man so ein Surferleben führen will, wie das Gwyn gemacht hat. SWR 2 Tandem mit der Journalistin, Filmemacherin, Arte-Moderatorin Dörte Eichelberg. Wie sehr hat es Ihr Leben überhaupt verändert, Frau Eichelberg, dass Sie das Surfen entdeckt haben?
Ah, also das war wirklich Meilenstein. Denn also erstmal bin ich natürlich zu einem ziemlichen Surf-Nerd geworden und habe dann meine Reisen von fortan dann immer, die haben mich immer sehr an die Küsten getrieben. Und an Land habe ich mich dann immer nur so hervorgewagt, wenn Flaute war. Aber viel entscheidender ist ja, was das Meer mit einem macht, ne? Wenn man so beim Surfen sich mit den Elementen und diesen Kräften da draußen auseinandersetzt. Also ich glaube, man kann eine Menge vom Meer lernen. Also so wie bei jeder anderen Tätigkeit in der Natur. Also man lernt natürlich wieder Respekt vor der Natur. Und das würden wahrscheinlich viele andere Surfer und Sie sicherlich auch sagen, dass das Surfen einen demütig macht, also im positiven Sinne, bescheiden. Also man würde jetzt im Englischen sagen, it makes you humble. Also man erfährt ja jeden Tag aufs Neue, dass die Natur das letzte Wort hat, wenn man surft. Man kann ja nichts erzwingen da draußen, man muss sich die Welle erarbeiten. Und die Welle nimmt einen auch nur mit, wenn man sie richtig gelesen hat. Also man muss das Verhalten des Meeres verstehen lernen. Und das ist eigentlich ein lebenslanger Lernprozess, der für Menschen wie uns, die nicht am Meer aufgewachsen sind, natürlich noch länger ist. Und gleichzeitig gewinnt man ja durch das Surfen so eine Kraft, denn eigentlich erntet man ja die Kraft des Meeres, also diese Energie, die da durch das Wasser hindurch wandert und auf der man dann reiten darf. Und diese Kraft, die nimmt man ja dann idealerweise mit an Land. Und ich merke dann auch mal bei mir, wenn ich so eine Weile am Meer bin, ich bin dann total tiefenentspannt. Also im positiven Sinne. Also das Meer beruhigt mich dann auch und erdet mich.
Und es gibt ja auch diese Energie, die man mitkriegt einfach, aber vielleicht ist das dann einfach das Adrenalin oder so, aber auch bei einer bescheidenen, nicht wilden Fahrt, also dass man denkt, oh, ich kann nicht mehr, ich will jetzt auch nicht mehr paddeln, ich will jetzt nehme ich halt noch eine Welle, dann fahre ich raus und dann ist aber wirklich genug heute und dann nimmt man diese Welle und ist so euphorisch, dass man gleich wieder Kraft für noch mal eine halbe Stunde hat.
Ja, lustig, ne? Und da gibt's ja sogar Worte für. Also genau dieses Phänomen, was Sie gerade beschrieben haben, das nennt man dann stoked, ne? Genau. Es gibt ja ein riesen Vokabular, es gibt eine ganze Kultur, die sich nur damit beschäftigt, ne, mit dem Surfen.
Wenn ich surfen gehe, habe ich das Gefühl, es sitzen eigentlich schon immer auch Frauen mit im Line-Up.
Ja.
Also in Europa zumindest, ja. In Frankreich oder Portugal. Da kommt mir das ja normal vor.
Mhm.
Oder übersehe ich da was?
Das stimmt. Also zum Glück. Und es werden auch immer mehr. Und ich hoffe auch, dass sich da weltweit da auch mehr tut. Es ist allerdings auch so, wenn man mal so ein bisschen genauer hinhört und mit den Surferinnen spricht, dann würden die, also in Frankreich zum Beispiel haben mir das viele erzählt, dann würden die auch selbst in unseren Breitengraden dann bestätigen, dass man als Frau dann oft auch erst sich den Respekt da draußen beweisen muss, also oder erarbeiten muss, also verdienen muss. Sprich, man hat es mit mehr Vorurteilen möglicherweise zu tun, wenn man da rauspaddelt. Das kann sehr einschüchtern und das ist ja so eine Wechselwirkung. Ne? Also wenn man das Gefühl hat, die anderen trauen einem weniger zu, dann traut man sich auch weniger zu.
Geht einem aber als Mann genauso auf dem Wasser, das kann ich Ihnen sagen. Dass das Surfen seit 10 oder 15 Jahren so einen Boom erlebt, wie finden Sie das überhaupt? Also da kommt so der innere Local in einem hoch und will diese vielen Leute doch weghaben.
Ja, ja, genau. Das ist natürlich totaler Widerspruch. Ne? Aber gerade dort, also in diesen Surf-Destinationen, ne, sieht man das jetzt nicht so freudig, wenn da jetzt wieder so eine Busladung an Surfschulanfängern jetzt am Strand ausgespuckt wird. Die dann so fröhlich pfeifend im Gleichschritt ins Meer paddeln. Also ich denke mal immer, es sind genug Wellen für alle da und dann müssen wir halt einfach lernen, nett miteinander zu sein und uns die zu gönnen. Aber ja, natürlich, ehrlich gesagt, klar. Also ein bisschen so die Romantik im Surfen ist natürlich mein Surfbuddy und ich oder meine Surfbudine und ich, wir paddeln da hinaus in die menschenleere Brandung.
Oben auf der Klippe steht unser VW-Bus.
Ganz im Sonnenuntergang, alleine. Genau.
Ja, so idyllisch ist es nur, ich meine, wenn man Fotos sieht in Hawaii oder so, da sind ja hunderte Surfer auf einer Welle.
Ja, 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 ja.
Eine Frage vielleicht noch kurz, wie machen Sie es mit sich aus, dass man als Binnenländerin so viel fliegen muss, wenn man surfen will?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich auch sehr hadere, weil ich eigentlich sonst versuche, möglichst nachhaltig zu leben. Mein Weg ist, dass ich einfach möglichst schonend reise. Also wenn ich irgendwie kann, verzichte ich auf den Flieger. Also jetzt zum Beispiel fahre ich im Sommer nach Frankreich mit dem Auto und wir sitzen halt zu dritt im Auto. Ich denke mal, das ist dann noch okay. Und wenn ich jetzt fliegen muss, wie nach Fuerteventura oder auch mal Übersee, dann bleibe ich wenigstens möglichst lange. Mhm. Also ich jette jetzt nicht durch die Gegend so von wegen, ey, nächstes Wochenende, da kommt eine gute Welle an.
Ja,
ne, sondern ich bleibe dann lieber dann so 1-2 Monate vor Ort, wenn es irgendwie geht.
Dann kommen wir jetzt zum Schluss. Es ist nämlich auch schon fast vorbei. Ich frage Sie noch, sagen Sie mir noch in ganz wenigen Sätzen, wann und wohin das nächste Mal?
Tatsächlich Frankreich jetzt und ich freue mich schon sehr.
Haben Sie eine gute Zeit da. Das war SWR 2 Tandem mit Dörte Eichelberg. Die Redaktion hatte Martina Köge, die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt und in der Technik saß Heike Reinhardt. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.